Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge Kaffee, Stulle, Gin.
Hallo, Anna.
Hallo.
Na?
Na.
Was ist das Thema heute?
Wir sind die Homecoming Queens, haben wir uns eben überlegt.
Homecoming, genau. Was bedeutet das für dich, Anna?
Da ich ja gar nicht US-amerikanisch sozialisiert bin, außer über Pop-Songs, also Popkultur, Filme und Musik, nicht so viel. Also, und aus Muttersicht ist es natürlich neues Schuljahr, neues Glück.
Ja, das ist, ich ehrlich gesagt, bin ich da auch nicht so richtig drin, was jetzt Homecoming ganz genau bedeutet, weil ich ja nur da gelebt habe, als unsere Kinder noch so klein waren, da wurde sowas nicht. Da war Back to School. Aber Homecoming, ist das nicht irgendwie so ein
Ball
den die dann feiern, kurz nach Schuljahresbeginn? Mhm. So was in der Art?
Mhm.
Naja.
Richtig.
Also du hast ja dieses Thema vorgeschlagen, Anna, da musst du dir auch was dabei
gedacht. Das stimmt nicht, ich habe das gar nicht vorgeschlagen.
Du hast es festgelegt.
Ich habe festgestellt, dass wir quasi in dieser Situation sind. Sozusagen mal wieder.
Ja, ja, und dass wir die letzte Folge vor den Sommerferien aufgenommen haben.
Mhm.
Am 1. Juli nämlich, schändlicherweise. Jetzt ist es ein bisschen später
im Unwesentlich.
Jahr. Wir haben schon Herbst jetzt.
Heute nicht, Tagen. Heute haben wir 26 Grad.
Ja, weil der, also offiziell ist ja schon Herbst, ne?
Naja.
Ja, und wie war das so, dieses wieder zurück nach Hause kommen und in dieses neue Schuljahr starten?
Also irgendwie hatte ich das Gefühl, ich war gar nicht richtig weg. Weil es dies Jahr so, also wir waren ja in Prero den ganzen Sommer eigentlich, aber irgendwie war dieser Sommer so unterbrochen. Also es war ständig irgendwas, weswegen ich da immer nur eine Woche am Stück war.
Du warst zwischendurch immer wieder hier, ne?
Genau, also wir waren irgendwie, wir sind hochgefahren, dann waren aber meine Mädels alleine auf Korfu, dann bin ich also nochmal zurück, um die abzuholen. Beziehungsweise da war mein Sohn auch noch nicht mit hochgefahren, sondern ich war da mit dem Hund und meine Schwester war da mit ihrer Familie. Dann sind die abgefahren, dann bin ich zurück nach Berlin, habe meine Kinder alle eingesammelt, dann sind wir wieder hoch. Dann haben wir unterbrochen.
Ich habe schon den Faden verloren.
Na, kannst du mal sehen. Dann sind wir ein Wochenende ins Rheinland gefahren, weil mein Vater 80 wurde, haben das gefeiert, sind wieder zurückgefahren.
Gott, wie viele Kilometer habt ihr denn da zurückgelegt? Gut, dass ihr ein E-Auto habt.
Ja, richtig. Ja, und dann bin ich nochmal zurück nach Berlin, weil die Große ist noch eine Woche segeln gefahren und ich habe die... Wir sind dann zurück nach Berlin.
Hat die ihren Koffer wieder?
Ja, 4 Wochen war das Scheißteil unterwegs, der Rucksack.
Also wirklich.
Auf dem Rückweg. Das war auch
der
echt.
Der hat in München
lustig.
Gewohnt zwischendurch.
Genau, die flog von Montenegro über München nach Berlin mit der Lufthansa und hat ihr Gepäck durchgecheckt. Und das war jetzt ein Rucksack halt. Und dann hat sie mich angerufen, als sie gelandet war, weil ich war in Prero. Und dann rief sie mich an und sagte, ja, ich warte jetzt noch auf meinen Rucksack, weil, ach, das kennen wir ja schon hier in Berlin, das dauert ja immer... weil ja nie genug Personal da ist, um diese ganzen Flieger zu entladen. Und dann wartete sie, dann stand hier eine Stunde, ich hole mir jetzt mal was zu essen und so. War aber guter Dinge und nach anderthalb Stunden rief sie mich an und sagte, ja, die haben jetzt hier so ein Männlein rausgeschickt, der jetzt hier allen verkündet hat, dass das komplette Gepäck aus dem Flieger in München stehen geblieben ist.
Ach schön.
Also niemand hatte sein aufgegebenes Gepäck.
Ach.
Und ich meine, die Leute zahlen ja dafür, das ist eine Unfall. Also es ist wirklich so, dann kriegten die gesagt, ja, sie sollen sich über so eine App melden, my bag, lost my bag at lufthansa.de, keine Ahnung, und sollten sich da mit ihrer Flugnummer und ihrem Gepäck-Tag-Nummer irgendwie einloggen und dann stand da, wenn sie nach 5 Tagen das Gepäck noch nicht haben und noch nichts weiter gehört haben, dann bitte eskalieren, so ungefähr, ja. Wir haben ja mehrfach eskaliert, ohne irgendeinen Effekt. Und sie hatte ja in dem Rucksack einen AirTag drin.
Das ist so gemein, wenn du immer siehst.
Genau, und dann konnten wir immer genau sehen, wo dieser blöde Rucksack sitzt und chillt, wie meine Kinder sich ausgedrückt haben. In München in irgendeiner Wartungsallee, heißt es da, Wartungsallee irgendwas. Und dann, mein Mann war mehrfach in München während dieser Zeit, weil der da irgendwie entweder durchflog beruflich oder da irgendeinen Termin hatte. Und der ist ja Horn bei der Lufthansa, dann ist er also da in diese First Lounge gegangen und hat da ein Fass aufgemacht und hat mehrfach versucht und hat gesagt, hier, ich kann genau sehen, wo der Rucksack ist. Ja, nee, den können wir Ihnen nicht geben. Also selbst wenn wir das könnten, wir wüssten ja gar nicht, wo der ist. Und er immer, doch,
ich weiß genau,
wo er ist. Und das ging aber nicht, das hat sie dann auch da erklärt, die hat gesagt, ja, der muss aber durch den Zoll. Und das muss die Zollbehörde machen. Also es gibt keine Möglichkeit, das abzukürzen, diesen Prozess. Also
Gott,
ja. Und dann 4 Wochen später haben die das Ding hier zugestellt. mit DHL dann.
Aber noch mit komplettem Inhalt?
Ja, also da waren wir irgendwie auch nicht da. Dann rief sie an, unsere Tochter, und sagte, der Rucksack ist gerade zugestellt worden. Und dann hat sie ihn direkt aufgemacht und meinte, es ist alles noch so drin, wie ich es gepackt habe. Also
zum Glück. Oh, sowas nervt so. Mhm. Mir ist es auch schon so oft passiert. Aber eigentlich kam das dann immer innerhalb von ein paar Tagen. Das längste, was ich mal warten musste, waren 10 Tage.
Also das waren jetzt exakt 4 Wochen. Und das Ding ist, was ich jetzt auch gelernt habe bei der Aktion, wenn du an deinen Heimatort reist, also wo du gemeldet bist, hast du keinen Anspruch auf irgendeine Entschädigung.
Ach echt?
Sondern, also wenn sie jetzt, wenn es auf dem Hinflug passiert wäre, dann hätte sie sich auf quasi Airline-Kosten vor Ort einkleiden können.
Ja, genau, da kriegst du irgendwie 25 Euro pro Tag oder sowas.
Irgendwie so, also ausgeben. Weiß ich nicht genau, ja. Auf jeden Fall, da gibt es halt irgendein Verfahren, was du dann halt machst, aber wenn du auf dem Heimweg bist, hast Pech gehabt.
Ach, das ist ja gemein.
Das ist richtig krass. Also ich meine, da war jetzt nicht viel drin vom Wert her, ne? Die war eine Woche auf dem Boot, da waren Bikinis drin und ein paar Shorts und T-Shirts und ein paar Kleidchen, aber trotzdem so, also weißt du.
Ja, trotzdem hat man ja meistens dann seine Lieblingssachen dabei.
Ja, ja, klar. Die war richtig angepisst. Also ich meine, klar, brauchte die Sachen jetzt nicht. Also es war jetzt ja nicht so, dass die jetzt hier...
Und sie hat ja sogar, ich hatte das nur mitbekommen, weil sie ja sogar quasi eine offizielle Nachricht verzweifelt über Instagram an die Lufthansa geschrieben hat. Mhm. In der Hoffnung, dass sich da mal irgendwas bewegt.
Ja, weil wir tatsächlich dachten, wenn man da irgendwie mal ein bisschen Druck macht, weil das Ding war, der Flughafen München hat gesagt, das Problem von der Lufthansa. Und die Lufthansa hat gesagt, Flughafen München. Also das kam noch dazu.
Ach schön.
Als mein Mann nachgefragt hat, da war das Ding vielleicht eine Woche oder 10 Tage irgendwie überfällig. Da haben die gesagt, da stehen über 5000 Gepäckstücke, die
Ach,
nicht...
Schande.
Das musst du dir mal vorstellen. Und dann hat er nochmal nachgefragt, da waren es dann entsprechend noch mehr, ne? Gott. Also keine Ahnung, 8.000 bis 10.000 Gepäckstücke, die da standen und nicht weiter verarbeitet wurden.
Verrückt.
Was ich dann auch so krass finde, also er meinte nur so, ja, wir geben gar nichts mehr auf. Wo ich dachte, das kann ja auch nicht die Antwort sein. Also weiß ich nicht. Dieser ganze Heckmeck immer mit Flüssigkeiten und weiß ich was.
Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Naja, nein, das war die Geschichte.
Dann ist das ja zu einem guten... Achso, aber ich habe dich unterbrochen in deinen Ausführungen dazu,
wie nee, genau, und dann bin ich, dann war ich eben nochmal hier, habe sie hier abgesetzt, weil... Wir waren ja in Etappen hochgefahren, zuerst nur ich, dann mein Sohn, dann die Mädels, dann kam mein Mann, dann, ne, dass wir hatten zu viel Gepäck, um mit einem Mal zurückzufahren, weil wir ja den Hund und den Kater dabei hatten und dadurch ist natürlich die Kapazität in dem Auto, was Gepäck angeht, relativ schnell ausgeschöpft. Also
musstet ihr das in 2 Fuhren machen.
Genau, deswegen bin ich mit ihr gefahren und habe schon mal ihren ganzen Plunder mitgenommen. Keine Ahnung, ja, 7 Kilo Bücher, was sie alles mitgeschleppt hatte. Damit das schon mal wieder alles in Berlin war, weil klar war, sie kommt nicht nochmal hoch im Sommer. Sondern sie ist dann in Montenegro und kommt dann gar nicht nochmal wieder zurück. Und dann habe ich sie gefahren und dann haben wir hier schon mal, hat sie hier eine Ladung gewaschen und umgepackt. Und dann bin ich... Ich glaube, wir sind donnerstags hergekommen. Freitags hat sie hier irgendwie hantiert. Und samstags ging morgens ganz früh ihr Flug. Und dann war inzwischen mein Mann gekommen. Und dann haben wir sie quasi abgesetzt und sind direkt wieder zurück.
Mhm. Also der war auch vorher auf Reisen.
Der hatte gar keinen
richtigen. Der musste ja arbeiten.
Genau, der hatte nur eine Woche im Juli, wo wir dann wirklich alle 5 da waren. Und dann war der immer nur noch so rein und raus. Also der kam halt mal... für 3 Tage und hat dann mal von da nochmal einen Tag gearbeitet und dann war wieder weg und so. Also es war sehr unruhig und dann hatten wir nur noch eine Woche und dann fing bei der Kleinen die Schule schon wieder an.
Das ist natürlich so, wenn du dann immer wieder in deinen Alltag quasi zurückkommst, dann kann ich mir vorstellen, dass die Erholung dann nicht
so... Ja, auch noch nicht mal in den Alltag so richtig zurück, sondern so dieses, sich vorzustellen, du bist, ich glaube, ich war nicht, war ich 14 Tage am Stück da? Ich glaube nicht. Kann sein, am Anfang 10 Tage oder so. Aber es war, also so dieser Urlaubs, ich habe ja da sowieso nicht dieses Urlaubsgefühl im Sinne von, oh, ich bin verreist, ich schaue mir jetzt was an, ich liege jetzt hier am Strand und lese Krimis. Das mache ich da schon auch, aber das ist schon nochmal anders, weil es ja unser Haus ist, ne? Mhm. Wo wir dann da immer irgendwas machen und mengen und dann muss man ja auch mal socializen. Also ich nutze natürlich dann auch immer die Zeit, um mit Leuten wieder zu connecten, die da sind oder,
ja,
keine Ahnung, wir haben da ja diesen Hausmeister-Service für unser Miethaus, dann lade ich die Leute mal alle zum Grillen ein. Also, dass man mal irgendwie so ein bisschen die Connection wieder anheizt, so ein bisschen. Und ja, und wenn man dann aber ständig wieder hin und her fährt, irgendwie war das Mir hat es nicht gereicht. Ich hätte gerne noch ein bisschen, ich wäre gerne noch länger geblieben. Und als wir dann zurück mussten, kam dann mein Schwager mit seiner Frau, also mit meiner Schwägerin und mit unserer Nichte. Die sind dann, die haben quasi übernommen. Und unser Sohn ist dann noch da geblieben mit denen. Der hatte noch eine Woche länger Ferien.
Ach so, weil eure Kleine musste schon eher wieder.
Genau, die musste, ich bin dann mit der zurück.
Ach ja, weil er ist ja jetzt auch in der
staatlichen,
auf dem Gymnasium.
Genau, der ist jetzt auf dem Gymnasium und ist da auch ganz gut angekommen. Ja, und dann haben wir Corona gekriegt. In der ersten Woche, als wir dann wieder hier waren, haben dann die Mädels und ich alle drei Corona gekriegt.
Ich habe mich zum Glück nicht angesteckt.
Ja, stimmt, wir haben uns
am Tag, bevor das bei dir ausbrach, noch hier.
Naja, und ich habe an dem Tag, also ich habe donnerstags, waren wir nachmittags bei Freunden eingeladen auf so einem Gartenfest, wo wir dann waren in Birkenwerder und haben dann da gesessen und draußen Kaffee, Kuchen und da gab es abends auch noch Essen und wir sitzen da und da habe ich dreimal genießt oder so, abends um sieben und habe gedacht, oh, ich kriege eine Erkältung und als wir dann bin ich so nach Hause gefahren, aber ich habe mich überhaupt nicht krank gefühlt, ne? Und dann bin ich nachts wach geworden, weil ich Schüttelfrost hatte und ich bin von meinem eigenen Zähneklappern wach geworden.
Ach, Schande.
Und dann hatte ich Fieber und da habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie komisch, weil mich so viele Leute im Nachhinein gefragt haben, warum hast du überhaupt getestet? Ja, weil mir klar war, dass das halt irgendwie nicht normal ist, dass es eben keine Erkältung ist, wo du morgens aufwachst und hast irgendwie die Nase zu und ein bisschen Kopfschmerzen, sondern das war halt
irgendwas Krasseres.
Und das war halt direkt, ich habe da morgens getestet und das Ding war direkt... Hat direkt ausgeschlagen quasi. Und dann kam die Kleine aus der Schule und war auch direkt positiv. Mhm. Und die Große einen Tag später. Also keine Ahnung, wie das...
Ach so, stimmt. Das war dann ja auch direkt in ihrer ersten Schulwoche.
Genau, total blöd. Also die hatte 3 Tage Schule. Nee, 4 Tage. Und dann...
Ja, bei uns war das ja so, dass Mia war ja am Anfang der Ferien, direkt die erste Ferienwoche mit ihren Freundinnen in Spanien und die kam dann mit Corona zurück.
Stimmt, genau.
Und die war ja auch fast 10 Tage positiv. Das hat ja so lange gedauert bei der. Aber sie ist zum Glück rechtzeitig für unseren Urlaub wieder gesund geworden. Und dann waren wir ja diesmal in Südfrankreich.
Herrlich.
Es war echt schön. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal im Hochsommer machen würde. Mir war das echt
schon
zu heiß. Es war so heiß. Am Anfang ging es noch, als wir hingefahren sind. Hier war ja auch so mäßiges Wetter und wir waren ja auf der Hinfahrt 2 Tage in Paris. Da war es auch so durchwachsen, kühl, bisschen regnerisch. Und dann, je weiter wir südlich kamen, desto schöner wurde es. Und als wir dann in Bordeaux waren, war es erst so angenehm, so 28 Grad oder so. Und dann wurde das aber jeden Tag heißer.
Mhm.
Und am Ende, als wir waren dann noch in Toulouse eine Woche und da waren es dann irgendwie 38 Grad.
Gott,
Und es sollte dann in der Woche danach, da waren wir ja dann zum Glück nicht mehr, da über 40 werden. Da war ich echt froh, dass wir dann da abhauen konnten.
Mm.
Und das erste Haus, in dem wir waren, wir haben ja wieder Haustausch gemacht in Bordeaux. Das war so ein altes Steinhaus. Es hatte ganz fette Mauern. Und das war auch so am Hang, so dass das Erdgeschoss quasi, das war auf der einen Seite Souterrain, also Keller. Da war Küche und Wohnzimmer. Da war es super kühl. Das war echt angenehm. Aber dieses Haus in Toulouse, das war so ein 80er-Jahre-Bungalow, ganz schlecht isoliert.
Oh Gott.
Und überhaupt keine Mückengitter in den Fenstern, total moskitoverpestet da.
Krass.
Und also da haben wir echt gelitten, muss ich sagen. Da haben wir eine Woche alle so beschissen geschlafen, weil es viel zu heiß war und wir so derartig gegen diese Moskitos kämpfen mussten. Da waren wir alle ganz froh, als wir dann... gen Norden uns aufgemacht haben.
Also wir hatten es ja letztes Jahr da auch mit der Hitze, aber wir hatten irgendwie Glück, dass wir, als diese schlimme Hitzewelle kam, waren wir schon in Biarritz und das Haus war halt super gut.
Ja, ist auch nochmal was anderes, ne?
Ja, und es war auch eben unheimlich, es war halt ein altes Haus, relativ dicke Mauern.
Ja, das
Mauern.
Ist immer ganz gut dann.
Unten war es total kühl und oben in den Schlafzimmern konnte man halt abends gut Durchzug machen. Mückentechnisch war es da total entspannt, da war gar nichts. Kann mich nicht erinnern, dass wir da gestochen worden sind. Und das war, und da haben wir uns quasi verschanzt, ne? Da waren es irgendwie 3-4 Tage lang auch so 40 Grad, also richtig heiß. Und da haben wir uns überhaupt nicht bewegt. Da sind wir morgens einkaufen gegangen, wenn überhaupt, haben dann da im Schatten abgehangen. Da gab es einen Pool, das war natürlich...
Ja, das hatten wir zum Glück auch in Toulouse. Wenn wir den Pool da nicht gehabt hätten, dann wäre ich, glaube ich, echt verrückt geworden.
Mhm.
Weil wir haben gar nichts gemacht den ganzen Tag bis so 17 Uhr oder so. Und dann haben wir dann nochmal eine kleine Exkursion. Oder wir sind ganz also dann morgens früh aufgebrochen.
Aber selbst dann war es ja dann immer schon heiß. Wir hatten den Anfang von der Hitzewelle, waren wir noch an der Loire. Mhm. Und da war das dann eben auch schon so, dass du dann morgens schon gemerkt hast, dann sind wir da in so ein Schloss gefahren. Und da war es dann morgens um, also ab um 10:30, 11 war es dann eben auch schon eigentlich zu heiß.
Ne? Ja, ich kann das auch wirklich gar nicht mehr. Mhm. Also Mia, die hat sich da gnadenlos in die pralle Sonne gelegt und sich gesonnt. Ich wäre da sofort bewusstlos geworden.
Gott.
Jetzt ist leider irgendwie, fangen die hier draußen an, Rasen zu mähen. Ich hoffe, ach, das ist auch noch bei euch.
Ich sehe es auch gerade.
Ah, okay. Hallo. Ja, du, dann haben wir jetzt ein bisschen Background-Rauschen hier. Sorry. Jedenfalls, als wir dann zurückkamen, wurde mir plötzlich schlagartig klar, oh mein Gott, das ist ja jetzt das letzte Mal, dass ich ein Kind in ein Schuljahr entlasse und begleite, weil Mia macht ja Abi nächstes Jahr und dann haben wir ja keins mehr in Reserve,
ja, krass,
was in die Schule geht. Das ist also jetzt quasi unser letztes Schuljahr, unser aller.
Wahnsinn. Und nach so vielen Jahren, ne? Ich finde, man ist so daran gewöhnt, dass dieses Bildungsleben der Kinder einem das Jahr durchtaktet, im Sinne von Ferien und sowas.
Ja.
Ich bin mal gespannt, also wir haben ja noch ein paar Jahre, also wir haben ja jetzt noch nicht, genau, mein Sohn hat jetzt angefangen mit der 11, also der macht dann halt nicht 24, sondern 25 Abi und die Kleine dann nochmal 2 Jahre später, also wir haben ja noch ein bisschen...
Habt ihr noch ein paar Jahre vor euch? Ja, ich kann das gar nicht glauben, ich habe das Gefühl, ich habe die erst gerade eingeschult, weißt du, das ist so, ich erinnere mich daran noch so gut. Und das ist aber jetzt irgendwie schon so lange.
Also ja, und ich muss auch sagen, ich kann noch nicht mal behaupten, dass ich jetzt der Schulzeit hinterher trauern würde. Ich finde das alles nicht so geil. Also so Kinder in der Schule, klar gibt es da Sachen, die auch total schön sind. Und gerade finde ich in der Grundschulzeit. Aber ich finde jetzt so dieses System und diese ganze, auch zu sehen, wenn die Kinder gestresst sind, dann immer dieselben Themen. Es wiederholt sich ja auch. Also jetzt nicht inhaltlich, sondern die... Herausforderungen sozusagen im Schulalltag, die dann da so kommen. Oh, also ich glaube nicht, dass ich das unbedingt vermissen werde, to be honest. Das ist, glaube ich, mehr so...
Weiß ich, aber ich bin trotzdem jetzt schon irgendwie so ein bisschen wehmütig. Also ich weiß noch, ich war auch ganz schlimm wehmütig am Ende der Grundschulzeit. Also da habe ich echt mit den Tränen gekämpft, als ich Mia da das letzte Mal abgeholt habe und diese Entlassungszeremonie da waren, die ihre Zeugnisse bekommen haben. Hätte ich gar nicht vorher gedacht, aber da war ich extrem gerührt und habe dann gedacht, oh, Grundschulzeit, Ende einer Ära, so.
Ja, das stimmt, das hatte ich auch bei der Kleinen, wobei das ein bisschen...
Aber da ist man auch mehr involviert, finde ich, in der Grundschulzeit, ne? Also jetzt am Gymnasium, da habe ich gar nicht so eine Bindung zu der Schule, auch viele Lehrer gar nicht, nur die Klassenlehrer halt aus der Unterstufenzeit. Ich kenne jetzt auch die Tutorin nicht von Mia. Ich habe die einmal gesehen am Flughafen, als die auf Kursfahrt gefahren sind und auf einem Elternabend einmal, aber das war's.
Ja.
Und
Das ist ja jetzt auch so, mein Sohn ist ja jetzt an die Schule gewechselt, wo die Große auch Abi gemacht hat. Die haben nicht, obwohl sie ähnliche Fächer auch belegt haben teilweise, die haben nicht einmal, also die ganzen Lehrer, die er hat, kennt sie nicht. Ah, okay. Also die Schule ist halt auch so groß.
Bei uns sind auch jetzt so viele Lehrer da neu gekommen wohl. Also Mia sagte, dass da ganz viele neue, junge Lehrer jetzt angefangen haben. Zum Glück haben sie anscheinend welche gekriegt, die da mal hin wollen. Aber die Schule ist wohl relativ beliebt bei Lehrern, wohl. Also ich glaube, also das ist eigentlich bei denen nicht so problematisch, Nachwuchs zu finden, aber für manche Fächer ist es ja insgesamt schwierig, ne? Naja, aber ich bin echt gespannt. Also für mich, was mir so ein bisschen Angst macht, ist, dass danach dann so die Struktur wegbricht,
ne? Stimmt.
Weil ich bin ja zum Beispiel so eine Nachteule und eine Langschläferin und klar, ich habe auch manchmal Termine morgens, aber ich versuche immer, mir die so ein bisschen später erst zu legen, so um 10 oder so. Und es sei denn, kommt mal irgendwie ein Handwerker zu uns nach Hause. Die kommen ja dann immer gerne schon so um 7:30 oder 8. Aber wenn Mia dann nicht mehr zur Schule geht, dann werden wir, glaube ich, so eine richtige Schluffi-Familie. Schlafen wir wahrscheinlich alle immer total lange.
Da bin ich auch mal gespannt. Also weil bei uns ist natürlich das Frühaufstehen so ein bisschen durch den Hund gegeben, ob jetzt Schule oder nicht.
Stimmt, ja.
Aber, ich meine, ich habe es ja jetzt bei der Großen gesehen, ne? Dieses Jahr nach dem Abi, wo keine Struktur im Grunde da ist, die du dir nicht selber suchst durch Jobs oder durch irgendwelche anderen Themen und Sachen, die du machen willst, das ist schon, ich finde es schon nervig, wenn ich da, also jetzt so dieses, wenn ich dann schon hier irgendwie einen halben Tag rum habe und dann gab es halt durchaus jetzt so Phasen oder Zeiten, wo sie dann da keine Ahnung, gemütlich noch in ihrem Nachthemdchen
ja,
um
ja.
11:30 die Treppe runtergeturnt kommt und sagt so, ah, oh, mach mir mal einen Tee und so. Und ich denke so, Alter, ey, ich habe schon das und das und das alles
Mittag.
Gemacht. Genau. Und Mittag koche ich ja nicht. Nee, nee. Aber so, nee, ich klar, genau.
Apropos Mittag kochen, ich war auf einem ganz schönen Event letzte Woche von Maike Peters. Kennst du die eigentlich?
Nee.
Die hat einen ganz tollen Blog, so ist sie, glaube ich, eigentlich bekannt geworden. Eat in My Kitchen heißt der.
Mhm.
Und die hat dann irgendwann mal sich selber so eine Challenge aufgelegt, wo sie jeden Tag ein Rezept postet. Und dann hat sie auch ein Kochbuch darüber geschrieben. Das heißt halt irgendwie 365 Tage oder so. Und jetzt hat sie ein neues Kochbuch herausgebracht. Und das heißt Noon. Und das sind alles Rezepte, schnelle Rezepte auch meistens, fürs Mittagessen.
Mhm.
Und da war ich eingeladen, weil ich habe vor Urzeiten, irgendwann haben wir uns mal auf irgendeinem Blogger-Event kennengelernt. Und dann hat sie mich mal bei uns zu Hause besucht und ich habe mit ihr meinen Lieblingskuchen gebacken. Und sie hat das fotografiert und auf ihrem Blog veröffentlicht damals. Und die wohnt auch direkt bei uns um die Ecke. Und,
mhm.
und deswegen hatte sie mich dann irgendwie immer zu ihren ganzen Buchveranstaltungen eingeladen. Und das war im Hotel de Rome.
Ach herrlich, da ist es ja so schön.
Ja, allerdings, ich hatte gehofft, weil das letzte Mal, bei der letzten Buchparty war das oben auf der Dachterrasse.
Mhm.
Und es war ja, da hast du ja den Hammerblick da über die ganze Museumsinsel und so. Aber das war leider unten drin, weil das Wetter so ein bisschen unbeständig war.
Mhm.
Aber es war trotzdem sehr nett. Und das Essen kam von, jetzt wäre schön, wenn mir das jetzt einfallen würde, Nobelhart und Schmutzig.
Mhm.
Und der Inhaber des Restaurants, Billy oder wie heißt der, war auch da, der hat quasi diese Einführungsrede mit ihr zusammen oder so ein Gespräch mit ihr geführt und das Essen kam eben aus ihrem Kochbuch, was dann da, also da hatten sie so drei Gerichte, das war so Fingerfood-mäßig dann vorbereitet. Es war unter anderem eine Sauerteigstulle mit Hummus und Sauerkraut und ich konnte mir es gar nicht lecker vorstellen, aber es war so köstlich, richtig gut, also Suchtgefahr, wirklich.
Okay.
Und dann hatte sie noch so herbstliche Gerichte, so Pastinakensalat und sowas. Und da war ich nämlich letzte Woche mit Luzi, die habe ich mitgenommen, weil Luzi ist ja unser kleiner Gourmet in der Familie. Und es war sehr nett. Und das Kochbuch ist wunderschön fotografiert. Das hat Maike alles selber gekocht und fotografiert. Und es sind auch Rezepte, die du ganz schnell zusammenschmeißen kannst, wie eben so eine Stulle mit irgendwas drauf. Aber auch Suppen und Eintöpfe, Auflauf, alles Mögliche. Wirklich sehr schönes Kochbuch. Kleine Werbung hier unbezahlt, Maike.
Müssen wir verlinken, auch
ja,
in den...
Noon heißt
in
das.
Den, ja, cool.
Also Noon geschrieben.
Ich bin ja sowieso so ein Kochbuchsüchtling.
Ja, also ich finde, ich gucke mir die auch gerne an, aber tatsächlich koche ich selten Sachen aus Kochbüchern nach.
Es kommt so drauf an, also ich koche schon mehr, also wenn ich was Neues mache, dann ist es meistens eher was ich aus dem Internet habe,
genau,
als dass ich aus dem Buch habe, aber... Ich habe, wir hatten diesen Sommer auch sehr schlechtes Wetter auf dem Darß zwischendurch. Und dann haben wir, da kannst du ja nichts machen.
Mhm.
Also es ist ja nicht wie in der Stadt, wo du sagst, ah komm, Kino, Museum, was auch immer. Sondern da ist ja nichts.
Ja.
Da regnet es, ist der Strandkorb nass. So. Und dann haben wir, da war ich mit den Kindern alleine und noch eine gute Freundin von der Großen war da. Und dann haben wir, die haben dann immer gesagt, okay, egal was ihr macht, wir machen Oma-Programm. Und dann sind die immer, weil die ihr Auto selber dabei hatte, ihr eigenes Auto, sind die immer irgendwo hingefahren, waren irgendwo so bummeln und haben Kuchen gegessen irgendwo in einem Café. Und einen Tag waren die in, ich glaube in Stralsund. Weiß jetzt nicht mehr genau, oder Schwerin? Nee, ich glaube Stralsund. Und kamen zurück mit zwei Kochbüchern. Und dann haben wir bei dem schlechten Wetter zwei Tage lang mehr oder weniger lauter Sachen aus diesen Kochbüchern gekocht. Was auch eine Challenge war, weil das eine war ein veganes asiatisches Kochbuch und krieg mal in Prero Tamarindenpaste. Das kannst du eigentlich vergessen. So. Also mussten sie nach Rostock fahren. Das war dann der zweite Tag Oma-Programm. Und mussten einkaufen, ganz genau. Und dann haben wir zwei Tage aus diesen Kochbüchern gekocht und es war so cool. Wir haben einen Tag also wir wollten eigentlich indisch kochen und dann haben wir gesagt, okay, aber das ist too much, das macht uns alles viel zu satt, wenn du da so ein Curry oder sowas machst.
Mhm.
Und dann haben wir uns da so Kleinigkeiten rausgesucht und haben verschiedene So Vorspeisen und so, genau. Ja. Und das war so geil.
Dann Tapas haben wir, gemacht.
Dann. Genau, indische Tapas. Da haben wir irgendwie, die hießen irgendwie pikante Kartoffel Tiki. Das waren eigentlich wie Kroketten. Also du stampfst Kartoffeln, gekochte Kartoffeln durch. Und dann haben wir so eine Würzpaste gemacht. Und da kamen noch Erbsen rein und Blumenkohl. Und keine Angst, es war mega lecker. Und dann wird es frittiert. Dann haben wir irgendwie Samosas gemacht mit irgendwie einer vegetarischen Füllung.
Ich habe das vegan? Gesehen und habe gedacht, boah, das ist ja
das
voll
aufwendig. Super lecker. Es hat auch total viel Spaß gemacht. Und dann hat die Große noch, das war aus diesem veganen, das ist nämlich ein veganes Kochbuch, was lauter Rezepte aus verschiedenen asiatischen Ländern, was so beliebte Küchen sind, also Indien, Thailand, Vietnam, ich weiß nicht, was noch alles, Sri Lanka ist da, glaube ich, auch dabei, sammelt. Also es ist alles vegan, aber eben aus verschiedenen Küchen. Cool. Und da hat sie koreanische Gemüsepfannkuchen gemacht. Mhm. Die waren mega geil. Eigentlich wie ein Bratling, also wie ein Kartoffelrösti, aber halt mit ganz viel verschiedenen Gemüse. Und dann wurde dazu so eine sehr salzig, scharfe Soße gemacht. Ey, das war so geil, das Zeug. Da hatte sie viel zu viel von diesem Zeug geraspelt. Da haben wir 2 Tage lang diese Dinger gebacken immer. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, es reicht, es wird jetzt alles aufgebraucht. Die Dinger werden jetzt in einem gebacken und danach nur noch aufgewärmt. Die Küche hat gerochen wie so eine
Fritteuse.
Genau, wie eine Fritteuse. Aber es hat, das hat super Spaß gemacht. Also das sind dann so Situationen, dann haben wir noch gebacken. Mhm. Das war auch so geil, weil wir hatten ein, das war irgendwie, wir haben Bananenbrot gemacht mit Blaubeeren oder sowas unter anderem. Und dann kam unsere jüngste Tochter reitet ja da auch immer noch. Und dann kam noch irgendwie, weil bei denen hat es ja auch überall geregnet, ne? Die wussten ja auch alle nicht wohin, dann saßen die bei uns und haben den ganzen Nachmittag Kniffel und so gespielt, während wir da irgendwie
die
gebacken
haben. Die konnten ja dann auch nicht rein, die haben ja keine Halle, ne?
Ja, nee, genau, aber die waren im Wald, also wir, vormittags, die waren halt dann nass, aber die waren auf jeden Fall immer schon mal einmal draußen. Und dann haben die dann den ganzen Nachmittag gesessen und gekniffelt und ich weiß nicht, was noch alles gespielt und dieses Bananenbrot gegessen, was wir gebacken hatten. Mit Blaubeeren. Und dann haben wir also abends irgendwie aufgeräumt. Und ich sag so, sag mal, habt ihr das ganze Bananenbrot gegessen? Also es war ja so ein Leib halt, ne? Und die so, nee, da war doch noch, es waren bestimmt noch 4, 5 Scheiben. Nichts mehr. Ich so, das kann ja nicht sein. Da stand ja leere Teller auf dem Tisch, ne? Wir irgendwie alles abgesucht. Das kann ja nicht sein. Alles abgesucht. Ja, und dann, wir hatten ja den Kater dabei. Und der Kater ist ja der schlimmste Essensdieb.
Ach so, ich hatte jetzt, Percy.
Der Hund macht das nicht. Der würde nie was vom Tisch klauen. Der nimmt alles, was du ihm gibst. Also wenn ich dem das Bananenbrot hinhalte, dann würde er das wahrscheinlich essen.
Wie, und der Kater hat 4 Riesenscheiben. Ja,
der hat das ganze Ding, der hat das als Ganzes geklaut. Wir sind dann den Spuren gefolgt und der ist damit hochgelaufen in das Schlafzimmer von der Großen, hat sich unterm Bett verschanzt. Nee, genau. Das ganze Ding und lag damit unterm Bett. Und da kommst du ja noch nicht an den Rand, weil das Bett steht an der Wand. Also du kannst, weißt ja ganz genau. Lag der mit diesem und hat, dann hat die Kleine versucht, da irgendwie ranzukommen und du hörst den Kater nur so, er sein Bananenbrot verteidigt. Dann hat sie ihn irgendwie mit dem Besenstiel da rausgescheucht und hat das Bananenbrot eingesammelt. Bei der Gelegenheit hat sie 2 leere Muffinförmchen da unten gefunden. Da hat er also vom Tag vorher, wo wir Muffins gemacht hatten, da hatte ich es aber nicht mitgekriegt, dass da welche fehlten irgendwie. Da hat er sich diese Dinger.
Diese Papierdinger da?
Da lagen die leeren Papierdinger von den Muffins unter dem Bett.
Und er hatte die Zeit seines Lebens da.
Ja. Und dann hatte er die Scheißerei am nächsten Tag.
Ja, kein Wunder.
Och, ey.
Wie süß.
Ja, das war das zum Thema, wir haben aus Kochbüchern gekocht und gebacken. Und der Kater hat sich gefreut.
Oh Mann.
Ja. Also, das war unser Schlechtwetterprogramm an der Ostsee.
Ja, wir haben da zum Glück dieses schlechte Wetter komplett verpasst.
Verreist habt ihr das. Ihr seid doch drumherum gereist. Verreist,
genau. Ja. Als wir dann zurückkamen, war es hier auch mega heiß. Da hatten wir dann schon gedacht, ah, oh, herrlich, jetzt erstmal ein paar kühle Tage in Berlin. Und da habe ich immer geguckt, oh Mist, da sollen es dann auch 30 Grad sein.
Also ich find auch, ich habe jetzt irgendwie auch gedacht, man müsste dann, also weiß ich nicht, ob man noch in Zukunft, ja, looking at the Klimawandel, im Sommer ernsthaft in den Süden fahren wird. Ich denke nicht.
Also wir haben eigentlich auch für uns gesagt, dass das eher, ich meine, in Zukunft sind wir dann ja auch ab nächstem Jahr nicht mehr an die Sommerferien gebunden.
Das stimmt, ein großer Vorteil.
Genau, aber ich denke auch, dass man das dann eher im frühen Frühsommer machen sollte oder dann im Spätsommer. Also jetzt zum Beispiel könnte man da gut hinfahren.
Also wir hatten ja auch vor 2 Jahren, als wir dann nochmal im Herbst, letztes Jahr im Grunde auch, sind wir ja dann immer noch mal eine Woche in den Herbstferien weggeflogen, in die Wärme. Letztes Jahr waren wir auf Ibiza. Und das Jahr davor waren wir in Portugal noch mal eine Woche. Und das war so herrlich, weil es natürlich leer ist. Ne? Also es ist dann, in Ibiza war es ein bisschen traurig, weil alles zugemacht
hat. Ja, das ist...
Wir waren in der letzten Woche
da. Wir haben ja auch so spät immer Herbstferien in den letzten Jahren
gehabt. Ja, stimmt. Also wir waren
in November fast rein.
Genau. Und wir waren letztes Jahr, ich glaube, da war Saisonende 28. Oktober oder irgendwie sowas, oder 29. Da waren wir mitten Mang da. Also da waren... Die Dinger, nee, haben wir, weißt du, die Karten, Restaurants in den, waren schon, die Auswahl war schon total reduziert, weil, nee, ist unser letzter Abend, das haben wir nicht mehr, ja klar.
Ja, ja, das ist auch häufig so, haben wir das Ostern so erlebt, dass es dann noch nicht alles auf hatte und alles noch so ein bisschen auf Sparflamme da kochte.
Ja, genau, aber das war natürlich jahreszeitentechnisch. Das war total toll. Wir hatten halt nochmal so Sommertage.
Das ist eigentlich ganz
auch
schön,
richtig,
ne? So
warm.
Nochmal aufklacken von dem langen, fiesen, grauen Winter.
Obwohl es trotzdem, also jetzt zum Beispiel letztes Jahr fand ich das auf Ibiza so, es war trotzdem schon herbstlich auch. Also so dieses frühe Dunkelwerden oder frühere Dunkelwerden und so morgens so neblig dunstig so ein bisschen. Also so, das ist dann schon anders, ne? Als im Hochsommer, ist ja klar. Sonne steht nicht so hoch. Und war dann auch nachts, also so feucht und ein bisschen kühl durchaus. Also angenehm.
Das auch. Wir waren ja auch mal in Portugal zu der Zeit von vor einigen Jahren. Das war auch echt schön. Nochmal einen kleinen Sommernachschlag. Obwohl, da waren wir in Lissabon auf der Rückfahrt. Wir sind nach Faro geflogen, weil es dann nur noch für den Hinflug ging es noch.
Mhm, genau,
und
das
auf
hast du dann auch.
Den Rückflug musste man dann schon, weil es dann schon so spät in der Saison war, in Lissabon umsteigen. Und dann haben wir in Lissabon Station gemacht. Und da hat das gegossen. Und ich war noch nie in Lissabon und hatte mich da so drauf gefreut. Und dann haben wir da 2 Tage lang wirklich von morgens bis abends Regen gehabt. Das war so frustrierend.
Also weil ich meine, Lissabon war bei uns auch immer, wenn wir in Portugal waren und nicht nach Faro fliegen konnten, je nachdem, auch immer eine Station. Und Lissabon ist einfach so traumhaft schön.
Ja.
Und gerade, also natürlich, wenn das Wetter toll ist, ne? Herrliche Stadt, wunderschöne Stadt.
Ja,
und hat sich auch nochmal so entwickelt. Also als wir das erste Mal länger in Lissabon waren, das ist bestimmt so 15 Jahre her, da war das teilweise noch echt runtergekommen. Da war viel noch irgendwie so, keine Ahnung, Gebäude nicht saniert, mehr Müll, Dreck und so weiter. Und das haben die haben da so viel gemacht in der Innenstadt.
Aber ich fand es immer noch, also ich fand es abenteuerlich, die Elektrik. Es war wirklich wie in einem Entwicklungsland, diese ganzen Kabellagen, die da in so einem Knoten an den Hausfassaden hängen, habe ich gedacht, wie krass, es wäre ja in Deutschland sowas von überhaupt gar nicht erlaubt.
Ja, das stimmt.
Das ist schon nochmal eine ganz andere Stadt. Ja, Portugal ist ja jetzt das Land, wo alle hinziehen, ne? die selbstständigen Deutschen, die da
weil
von
das
dieser
jetzt steuerlich
Steuerbefreiung
so, genau.
profitieren wollen.
Ja.
Ist ja jetzt irgendwie, gibt es da wahrscheinlich dann demnächst auch den Berliner Hügel, so wie auf Mallorca gab es auch immer den Hamburger Hügel.
Ich finde das ja ein bisschen nervig, muss ich dir sagen. Aber ja, ich verstehe es ja. Also ich denke dann immer so, ich könnte ja woanders hingehen, mich nervt das.
Geht da weg, ich will
ich
da
möchte,
hin.
Ich möchte nicht Ruhe in meinem Urlaub da irgendwelche Aussteiger-Blogger treffen. Weißt du, was ich meine? Also so, nee. Aber gut, das ist ja mein Problem. Ich fahre da sowieso jetzt leider erstmal nicht hin.
Erstmal so oft ist man ja dann auch nicht
da. Das ist wahr.
Ich denke dann auch manchmal so, ach, es wäre ja schon auch schön, so ein Haus im Süden zu haben. Aber erstens, ich merke ja jetzt, ne, wie das ist, wenn man so ein Häuschen hat.
Und sich immer kümmern muss.
Und dann muss man sich da immer kümmern. Und dann, dann kommst du da an und dann willst du dich eigentlich ja erholen. Dann musst du aber erstmal 5000 Sachen reparieren.
Ja. Ja.
Irgendwas ist dann wieder durchgeregnet, kaputt, irgendwo sind Insekten eingefallen.
Mhm.
Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das, also hier sind wir ja in einer Stunde wieder zu Hause, aber wenn das dann da unten im Süden irgendwo ist, und dann musst du dir irgendwelche Leute erstmal suchen, die das dann alles regeln. Und so oft ist man dann wahrscheinlich auch nicht da. Dann ist es vielleicht doch besser, man mietet einfach irgendwas.
Naja, zumal du ja auch, also weiß ich nicht, wenn man sich jetzt nicht festlegen will im Sinne von, das wird unser Alterssitz, weißt du, dann ist es was anderes, glaube ich. Es gibt ja auch, jetzt gerade die Eltern von einer Freundin von mir, die sind jetzt bestimmt jetzt auch schon 5 Jahre oder so, die sind nach Spanien gezogen.
Ja.
Und die haben da eine Wohnung gekauft, halt schon vor Jahren, aber mit diesem Ziel und haben halt
dann... Ja gut,
dann,
das ist dann was anderes.
Also genau, und dann weißt du...
Die wintern da jetzt.
Genau, die sind da immer jetzt. Und die haben, also die haben dann irgendwann hier alles verkauft und sind dann halt ganz dahin gegangen. Mhm. Aber das, ansonsten hast du ja auch eine Bindung dann. Du kannst ja dann auch, wenn du dann da jetzt bist, nicht sagen, ah, dieses Jahr habe ich keinen Bock auf Portugal. Also weißt du, so, dann musst du dich ja auch kümmern.
Und du musst dann ja, du fährst dann wahrscheinlich auch gar nirgendwo anders mehr hin.
Ja, ja, genau.
Das also mein Vater hat ja mal eine Zeit lang auf Mallorca gelebt und der hat dann auch irgendwann das Haus verkauft und gesagt, er ist auch froh, dass er jetzt mal wieder
woanders
was anderes machen kann, als immer nur nach Mallorca fahren. Und dann war, der hatte nämlich auch immer dieses Thema, dass dann ständig irgendwas kaputt war und so.
Ja, klar.
Das ist halt ein Eigentum verpflichtet, so ist das.
Ja.
Wobei so ein kleines, so ein Häuschen, so ein kleinen Palazzo in irgendeiner hutzeligen Stadt auf Sizilien könnte ich mir auch gut vorstellen. Die verkaufen die Dinger ja jetzt für 1 Euro. Ich folge 2 skandinavischen Interior-Design-Bloggern, die da gerade Häuser gekauft haben. Ich finde Abel und ein Ei.
Wie kommt das?
Ja, das gibt da ganz viele, ganz viel Landflucht sozusagen oder Inselflucht, wie soll man das nennen? Also
ja.
Es gibt die Städte, die stehen zur Hälfte leer, da wohnen nur noch alte Leute. Und die haben richtig so eine Initiative gestartet in Italien, aber eben vor allen Dingen auch auf Sizilien, dass du jetzt für 1 Euro ein Haus dort kaufen kannst, aber du musst dann einen Vertrag schließen. Also die werden dann häufig von den Kommunen verkauft, diese Gebäude. Mhm. Und du musst dich verpflichten, dass du dann auch wirklich das Haus innerhalb von einem bestimmten Zeitraum sanierst. Also du kannst es nicht einfach kaufen und liegen lassen, sondern du musst dann irgendwie innerhalb von 5 Jahren das bewohnbar machen oder so.
Mhm.
Und ich glaube, da gibt es auch noch andere Auflagen, wie viel dieses Haus dann auch genutzt wird. Also wenn du es nicht selber bewohnst, musst du dich dann verpflichten, dass es dann als Ferienhaus oder was zur Verfügung gestellt wird oder du das vermietest an Einheimische. Und das ist ein richtiges Programm.
Aber ich meine, stell dir mal bitte vor, ich habe das jetzt gesehen, bei irgendeiner Influencerin, habe ich das, glaube ich, im Sommer gesehen, die auf Sizilien mit ihrer Familie Urlaub gemacht hat.
Mhm.
Und da habe ich nur, also alleine von den Fotos und den Videos mir der Schweiß ausgebrochen.
Und da hat also, so was da
so eine Hitze war,
ganz schlimme Feuer auch.
Ja, als meine Mädels auf Korfu waren, hat es auch gebrannt, doll.
Stimmt.
Da hat es auf Rhodos ganz schlimm gebrannt, aber auf Korfu hat es auch gebrannt.
Ja, Gott, das war ja diesen Sommer ganz schlimm, gerade auch in Griechenland, ne?
Ja, das war überall. Also in Portugal hat es auch doll gebrannt.
Aber in Sizilien auf Sizilien würde ich auch nicht so gerne im Hochsommer sein. Das ist einfach der ganze Süden da. Und das kannst du, glaube ich, einfach jetzt mit dem Klimawandel nicht mehr machen im Sommer. Das ist echt, leider ist das so.
Ja, also ich habe mich neulich mit einem Nachbarn unterhalten in Prero, der gesagt hat, naja, also die Ostsee wird wahrscheinlich boomen noch mal mehr im Sommer, weil... Also Ost- und Nordsee jetzt hier.
Ja.
Weil da wirst du es aushalten können dann. Ne?
Hoffentlich tritt das Meer dann nicht irgendwann so weit über die Ufer, dass das da alles verschwindet. Das ist ja auch noch so eine Angst. Ne? Mhm. Dass wenn die Pole, Polkappen weiter abschmilzen, dass die Küsten dann alle überschwemmt sind.
Wobei das für die Ostsee nicht so dramatisch angeblich von den Vorhersagen sein soll, wie für die Nordsee.
Ja, die Ostsee ist ja ein Binnenmeer. Auch zum Teil.
Ja. Ja, und die Ostsee ist ja ein Binnenmeer, die hat ja nicht so diese Anbindung an, aber gut, keine Ahnung.
Ja, also der Pegel, der steigt ja dann überall, oder da gibt es ja keine Schleusen dazwischen oder irgendwelche Senk, was immer. Ja, krass, ich bin gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt, ist aber schon echt bedrohlich, finde ich.
Ja.
Trotzdem kein Grund, sich auf die Straße zu kleben.
Doch.
Findest du es gut?
Jein, also auf die Straße kleben finde ich tatsächlich überhaupt nicht schlimm. Ich finde andere Sachen problematisch. Ich habe gerade eine interessante, die Ergebnisse einer Umfrage gelesen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es eine Umfrage war oder ob es wirklich eine Studie war mit so und so viel, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Da ging es darum, für welche Maßnahmen gibt es wie viel Zustimmung in der Bevölkerung oder in der befragten Gruppe. Und dann war halt ganz klar, für Demonstrationen gibt es am meisten Zustimmung. Auf die Straße kleben war schon weniger. Und dann Beschädigung von zum Beispiel Kunstwerken oder Bauwerken am wenigsten.
Mhm.
Und dann wurde daran gekoppelt gefragt, denn das Argument ist ja immer, dass man sagt, ja, ihr schadet eurem Ziel. Ihr wollt gerne, dass die Leute sich für Klimawandel einsetzen oder dass das ernst genommen wird. Aber wenn ihr die ganze Zeit den Leuten so auf den Sack geht, mit solchen Aktionen wie auf die Straße kleben, dann erreicht ihr genau das Gegenteil.
Ja.
Und das war der zweite Teil dieser Untersuchung. Und da hat sich herausgestellt, dass das eben nicht so ist. Egal, ob die Leute, also die Befragten, quasi mit den Maßnahmen der zum Beispiel letzten Generation oder hier Extinction Rebellion, die ja auch so Aktionen machen, egal wie groß die Übereinstimmung oder eben nicht war, hat es nichts damit zu tun gehabt, hat keinen Effekt gehabt auf die eigene Meinung zum Thema Klimawandel. Also wenn jemand der Meinung war, es müsste mehr getan werden gegen den, also für den Klimaschutz, dann hat die Ablehnung einer solchen Aktion wie an die Straße kleben daran nichts geändert.
Aha.
Das fand ich ganz interessant. Und das Dritte, was sie untersucht haben, war, und das ist für mich das, was, also aus meiner Sicht, was dahinter stecken muss, als Ziel dieser Aktion, die haben untersucht, wie viel sozusagen, wie viel Prozent der Nachrichten in den letzten 5 Jahren sind zum Thema Klimawandel gewesen.
Mhm.
Also Nachrichtensendungen, Magazine, Zeitungen, alles Mögliche. Und es waren 2018 noch unter 5% oder noch weniger, unter 3%. Also es war wirklich nichts im Grunde genommen. Und wodurch ist es sprunghaft angestiegen? Durch diese Aktion.
Ach echt? Naja, gut, das kann ich mir
und
schon vorstellen.
Und das ist halt so, dass wenn ich mir, also wenn das das ist.
Das muss halt schon auch richtig nerven, das sehe ich auch ein. Mhm. Also das muss natürlich irgendwas sein, was alle irgendwie stört in ihrem normalen Alltag.
Ja.
Also ich bin natürlich jetzt auch dadurch, dass ich da häufig morgens in den Berufsverkehr rein muss und zu einer Baustelle muss und dann geht's wieder nicht, bin ich da ein bisschen egoistisch
also
genervt.
Ich, das verstehe ich total.
Die machen ja jetzt Laufblockaden oder so nennt sich das. Dann bilden die wohl an den Ampeln eine Kette.
Aha.
Die stellen sich an der grünen Ampel, mhm, also an der grünen Fußgängerampel auf und fassen sich dann an. Und also stellen sich quer über die Straße quasi und gehen nicht rüber, sondern bleiben stehen. Und wenn die Ampel dann für die Autos grün wird, dann laufen sie vor den Autos ganz langsam auf der Straße entlang.
Okay.
Und das habe ich jetzt im Radio gehört, dass das jetzt wohl auch häufiger gemacht wird.
Mhm.
Nicht immer dieses Festkleben. Dieses Festkleben, das finde ich sogar auch noch ganz okay. Ich würde da jetzt niemals so austicken wie irgendwelche Idioten. Aber was ich echt richtig doof finde, ist diese so Sachen wie das Brandenburger Tor mit Farbe ansprühen oder irgendwelche Gemälde oder so.
Ich verstehe halt auch nicht. Ich habe mich da mit meinen Kindern drüber unterhalten, weil wir über diese Protestformen sozusagen gesprochen haben. Und ich gesagt habe, ich verstehe halt nicht. Also klar, also ich verstehe, wenn ich sage, die machen Aktionen, die so sehr stören und nerven, dass oder so anders sind oder eine neue Protestform sind, dass sie auf jeden Fall damit irgendeine Meldung machen. Wenn das das Ziel ist, dann ist das klar, dass sie was machen müssen, was irgendwie krass ist. Aber wenn ich zum Beispiel an Greenpeace denke, die haben eben gezielt an den Orten auch krasse Aktionen gemacht,
ja,
immer, die auch immer eine Meldung gemacht haben sozusagen und die aber an der Stelle passiert sind, wo es halt war. Die haben sich an Ölplattformen festgekettet, die haben sich am Atommeiler abgeseilt,
ja,
die haben an irgendwelchen Frachtschiffen irgendwelche Sachen blockiert und so weiter. Das waren ja auch immer krasse Aktionen und die haben auch immer eine Meldung gemacht. Und ich glaube, da wäre zum Beispiel, also jetzt, das ist nur emotional, ne, von meiner Seite, ich habe überhaupt kein Problem, wenn die Privatjets einsauen und blockieren, weil ich echt nicht verstehe, nee, wieso ich von Hamburg nach Sylt mit dem Flieger fliegen muss. Das ist einfach bescheuert. Und das ist wirklich was, wo man sagen kann, die Dinger sind zuständig. Ist ja so, diese Privatflüge sind für so und so viel Prozent des CO2-Ausstoßes im Flugverkehr zuständig. Viel mehr als alles andere, was da fliegt. Ja, sollen sie doch sich an der RWE ankleben. Was weiß ich? Also ich sag nur, das verstehe ich. Ich verstehe das sowieso. Ich verstehe das Konzept und ich kann mich darüber auch nur bedingt aufregen, weil ich auch nachvollziehen kann, dass es aus der Sicht dieser Generation auch vor allen Dingen krass sein muss.
Ja, das muss natürlich alle irgendwie
muss
stören.
Muss wehtun, genau.
Ja.
Das verstehe ich. Und ich habe, also das, Aber deswegen finde ich es noch nicht alles richtig, sagen wir es mal so. Genau. Und ich kann zum Beispiel, fand ich diese Aktion, das war irgendwie die italienische Entsprechung der letzten Generation, die in Rom in der Fontana di Trevi, ich glaube, Tinte oder sowas reingeschüttet haben. Und da musste das ganze Ding abgelassen werden und da musste alles, wo ich mir denke, Leute, so, dann hast du also in Rom, in der Stadt, wo die Brunnen alle Trinkwasserqualität haben, bewusst, was meinst du, was das bedeutet, auch an Kosten für die Allgemeinheit, Wasserverschwendung, also Wasser als knappe Ressource, verstehe ich nicht.
Also jetzt auch beim Brandenburger Tor, da war ja wohl, das hatte ich gar nicht mitbekommen, irgendjemand vor ein paar Wochen in selbstmörderischer Absicht gegen einen dieser Pfeiler gefahren.
Ach du Scheiße, das habe ich nicht mitgekriegt.
Nee, ich auch nicht. Vielleicht waren wir da gerade im Urlaub. Auf jeden Fall ist da wohl Schaden entstanden an einer der Säulen. Ich weiß nicht, ob das Ding dann angefangen hat zu brennen. Auf jeden Fall hatten die im Radio die Geschäftsführerin der Berliner Immobiliengesellschaft, die diese ganzen öffentlichen Immobilien da betreut, interviewt. Und die hat gesagt, das hatten sie gerade saniert, diesen Pfeiler, wo dieser Unfall war. Und genau an diesem Pfeiler haben die jetzt auch wieder diese orange Farbe gesprüht. Mhm. Und das ist ja so ein Sandstein, Kalksandsteinzeug, das ist sehr porös, das Material. Mhm. Und da geht dann diese Farbe so richtig tief in dieses Gestein. Und das müssen die dann auflösen mit irgendwelchen Lösungsmitteln und da raussaugen aus diesen Poren. Und sie meinte, sie haben jetzt fast alles entfernt, aber man sieht immer noch so einen Farbschatten und die haben jetzt schon Kosten von 33.000 Euro für diese Reinigung. Und da denke ich immer, das hätte man irgendwie auch besser einsetzen können, dieses Geld.
Ne? Ja, und das sind halt die Sachen, die ich nicht verstehe. Also ich finde alles, was halt zerstörerisch ist, scheiße. So, als Maßnahme. Ja. Und ich finde natürlich auf gar keinen Fall, dass sich gerade irgendwelche unserer Angehörigen unserer Generation aufspulen dürfen und versuchen dürfen, angeklebte Menschen zu überfahren und so eine Scheiße.
Ja, das ist wirklich...
Ja, aber wirklich, da fragst du dich wirklich, wenn ich das sehe und auch diese Kriminalisierung von den Aktionen und von den Akteurinnen und Akteuren in diesen Protestaktionen, geht gar nicht, ja? Also, dass sie sich hinstellen, also das finde ich unfassbar, dass wir uns nicht schämen als eine Generation, die es mit versaut hat, sorry, das ist so, ja, uns hinzustellen und zu sagen, ja, alles klar, wir verknacken euch jetzt mal schon mal prophylaktisch in Bayern. Sag mal, weißt du, so, das sind so Sachen...
Aber was ich dann zum Beispiel nicht verstehe, ist, warum die dann beim Marathon, da haben die auch so einen Anschlag, ich weiß nicht, ob sie mehrere gemacht, ich habe nur eins gesehen, wo sie da irgendwie so Farbe... Kurz hinterm Start haben sie so große Lachen von so einer roten Farbe auf diese Laufstrecke gekippt, wo dann die Läufer alle drum rumlaufen mussten. Mm. Und da habe ich dann auch gedacht, Leute, die sind doch zu Fuß, die Marathonläufer.
Aber ich glaube, das ist genau das, darum geht es halt nicht. Nee, geht halt nicht,
es geht um die Aufmerksamkeit.
Um eine sozusagen in so immanente Logik, dass man sagt, okay, ne, wie das bei Greenpeace war.
Ja.
Wir machen die Aktion oder wir machen den Protest an der Stelle oder an dem Ort und an der Person und fest, wo wir eigentlich den Protest adressieren wollen. Das ist ja hier definitiv nicht so.
Ja.
Also, wobei man das denken könnte, ne, wenn man sagt, okay, Privatjets und an die Straße kleben, Autos blockieren und so weiter. Aber es scheint ja nicht so zu sein. Sonst würdest du nicht Kartoffelpü auf den Van Gogh schmeißen. Das ergibt einfach keinen Sinn.
Das finde ich auch so unter aller Sau. Also, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das war. Ich glaube, in Hamburg. Da haben die dann die Leute, die sich an die Straße geklebt haben, da haben sie das Stück Asphalt einfach rausgeschnitten, auf die Hand geklebt war, und haben die Leute dann wieder nach Hause geschickt. Und gesagt, okay, wir können wieder gehen. Und dann hatten die da halt so einen Block Asphalt an der Hand kleben und konnten sich selber drum kümmern, sich das entfernen
zu lassen. Naja, aber das Loch in der Straße ist halt
ist trotzdem dann da. Ja, auch nervig. Muss dann auch erstmal die Straße gesperrt werden und wieder aufgefüllt werden.
Also ich meine, schwierig. Also ich finde ich finde, es stellt sich nicht die Frage, ob es diesen Protest geben muss oder nicht. Die stellt sich für mich nicht. Aber die Frage nach der Form des Protestes und so weiter, die Frage stellt sich durchaus. Ne? Also, und auf der anderen Seite denke ich immer, es ist immer so gewesen, dass wenn Themen dringend irgendwie Aufmerksamkeit brauchten, dass die Protestformen oder die Art der Aufmerksamkeit, wie sie darauf gerichtet wurde, immer erstmal extrem war oder sich extrem angefühlt hat, bevor sich sozusagen eine Art von, Anerkennung für die Themen oder so eingestellt hat, auf einem breiteren Level, sag ich mal so, der Akzeptanz. Und das ist, glaube ich, so, ne? Also, weiß ich nicht, als die Grünen, kann ich mich noch gut daran erinnern, das erste Mal im Bundestag waren und Joschka Fischer mit Turnschuhen vereidigt wurde. Das war doch ein Skandal. Das haben doch alle gesehen und gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Da saß der Rest im Bundestag im Anzug noch. Also ja, ja. So. Und das war, und die grünen Themen, ne, die dann kamen, die waren, mhm, über die wurde vorher auch gelacht.
Ja.
Und die, was da vorher gewesen ist, ja. Alice Schwarzer, man kann über die denken, was man will heutzutage. Ich sehe die sehr, sehr kritisch. Aber ohne Alice Schwarzer wären bestimmte feministische Themen, so beschissen wie die war oder immer noch ist und wie sie sich verhalten hat und so weiter, wäre nie so weit gekommen, wenn nicht da vorne jemand gestanden hätte, der total unbequem, total nervig,
klar,
total unerträglich gewesen wäre für viele. Und ich glaube, das ist einfach, das ist so wie wenn wir, hatte ich neulich wieder so eine Diskussion mit einem, eigentlich einem guten Freund übers Gendern. Der, mhm, kann sich aufregen und die Sprache wird verhunzt und so, wo ich dann nur gesagt habe, also ich höre dich, ich verstehe dein, das Gefühl, was du hast, im Sinne von, wieso musste ich denn, ne, wir haben das doch immer irgendwie so und so gesagt und warum muss es denn, ich habe ja keine Lust, mich damit zu befassen, das steckt ja da auch drin.
Ja, man muss das aber ja auch nicht machen, man kann ja auch
ganz genau
beide Formen sagen, wenn einem das,
ja,
wenn man
naja, und du kannst, es geht ja auch noch nicht mal, es geht ja nicht nur um binär, es geht ja auch noch um alle, die bei er und sie nicht dabei sind.
Genau.
Deswegen macht ja das Gendern irgendwie, also ich habe ja nur gesagt, pass auf, das stört dich jetzt. Aber ich, und mich stört es auch, also ich stolpere darüber, nicht beim, ja, Hören oder beim Lesen, aber beim Sprechen. Ich kann das ganz schlecht, weil es mir einfach, es ist mir nicht geläufig.
Nee, mir, ne, auch nicht, mir widerspricht
es. Aber ich gebe mir eben Mühe, das zu vermeiden und es gibt Möglichkeiten, das zu vermeiden.
Man kann es ja auch anders formulieren.
Genau.
Ne? Also.
Und was ich eigentlich sagen wollte ist, ich glaube, wir sind da in einem Prozess, mhm, und das ist jetzt mit allen Themen so, ja. Und Veränderungen passieren. Ob mir die jetzt gefallen oder nicht, fragt mich niemand. Ob ich jetzt, ja, weiß ich nicht, wie Sprache sich verändert, wie irgendwie Aufmerksamkeit für bestimmte Themen sich verändert, wie sich die Dringlichkeit auch bei bestimmten Themen entwickelt. Das ist so. Wir sind die Alten jetzt und wir müssen irgendwie glauben. Nein, das ist ja auch gut.
Wir sind die Alten.
Wir sind die Alten.
Nein, das schon. Das sind nicht die Alten, wir sind die Mittleren.
Okay. Aus Sicht unserer Kinder sind wir auch schon die Alten.
Sind wir uralt, Gott, ja.
Aber diese, aber das war, ja, wir müssen doch nochmal so eine Folge machen, Golden Girls.
Ja,
I told you.
Ich habe übrigens heute im Radio gehört, dass nächste Woche, nee, gar nicht wahr, ich habe es auf Instagram gesehen, dass in zwei Wochen am, was ist das für ein Tag, der Weltmenopausetag oder sowas? Ach, der Weltklimakterium-Tag. Da geht so eine Gruppe von Damen, von Frauen, die haben einen Termin im Deutschen Bundestag, um auf Frauengesundheit aufmerksam zu machen. Und die haben ganz viele Aufrufe jetzt gestartet, dass man seine Abgeordneten dazu aufrufen soll, dass sie an diesem Tag an dieser Debatte teilnehmen und sich da in die Diskussion einbringen. Weil nämlich das Thema Frauengesundheit bis jetzt, anders als das Thema Männergesundheit, nicht auf der Agenda steht. Und das,
ich glaube, das hat.
Das, ja, ist so. Und das heißt, wir sind, Hashtag wir sind 9 Millionen, weil im Moment sich 9 Millionen Frauen in Deutschland in der Menopause oder in der Perimenopause, ja, befinden.
Yippie.
Und es gibt da ja ganz viel Forschung zum Thema. Ich habe mich da jetzt sehr eingelesen in dieses Thema.
Ja, wir machen darüber bald eine Folge. Immi ist demnächst Expertin.
Genau, ich lese gerade Woman on Fire von Sheila DeLees, von der Gynäkologin. Sehr interessantes Buch, bisschen sehr plakativ, aber...
Das aber ist auch wieder sowas. Es braucht solche plakativen, ja, Herangehensweisen, damit das Thema stattfindet. Das ist einfach so.
Ja, die schreibt halt so sehr, man kann sich das, es ist sehr bildlich, man kann sich das gut, die macht immer so Bilder, die sagt dann zum Beispiel, das Hormon ist wie bei Drei Engel für Charlie, die und das ist wie die und das ist wie die, dann kannst du dir das auch merken, das ist dann so greifbar. Mhm. Das ist natürlich vielleicht für einige ein bisschen dumm, mhm, die dann die gewohnt sind, wissenschaftliche Abhandlungen zu lesen, aber ich finde, dass sie das gut gemacht hat. Und ja, jedenfalls habe ich viele schockierende Dinge gelernt aus diesem Buch, mhm, Anna. Uns steht eine ziemlich ätzende Zeit bevor, kann ich dir mal sagen, wenn man da nichts dagegen macht. Anderes Thema. Müssen wir irgendwann besprechen.
Ja, nächste Folge. Finde ich gut.
Ja, bis dann bin ich wahrscheinlich auch durch mit dem Buch.
Ich wollte gerade sagen,
die ist ja dann in 3 bis 5 Monaten.
Bis dahin ist sie wahrscheinlich durch mit dem Klimakterium.
Nee, das nicht. Das geht ja jetzt erst los.
Oh nee, ey. Ja.
Oh, schön.
Das ist aber auch so ein Generationsding, ne? Dass ich zum Beispiel diese ganzen, so wichtig ich das finde mit dieser Aufklärung, finde ich trotzdem nicht, dass man mit Plüschklitoris-Nachbildungen durch die Stadt laufen muss. Und die Leute fragen muss, ob sie wissen, was das ist.
Nein.
Zum Beispiel, nein. Aber ich will damit nur sagen, das ist trotzdem völlig okay. Also ich muss das ja nicht, ich erkenne, dass das eine Klitoris ist.
Es gibt doch
ich weiß,
Typen,
wie sie
ne,
funktioniert.
Der immer mit so einem Ding, der hat immer so eine Art Kragen.
Was?
Vulva.
Um Gottes Willen.
Irgendwas mit Viva la Vulva oder irgendwas.
Ach, herrlich.
Der hat, weißt du, es gibt doch diese Signalwesten, die du dir so um den Hals hängst, wie so ein großes gelbes V. Sowas in der Art, aus Plüsch als riesige Vulva. Wo habe ich denn das gesehen?
Aber das sind, super, aber das sind auch so Sachen, da hat der Fremdlich auch mit, um darauf zurückzukommen.
Ja,
das hat, das was, hat auch was mit dem Altsein zu tun.
Ja, obwohl ich glaube, jetzt ist meine Töchter das jetzt auch nicht unbedingt machen würden.
Nee, aber ich glaube, dass grundsätzlich diese jüngere Generation da irgendwie anders drauf guckt.
Ja.
Doch dieses Free Bleeding und so, mach das doch bitte,
ach,
aber
nee.
Ich muss das nicht sehen. Also, weißt
also was
du,
ich zum Beispiel auch nicht so gut finde, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, ich muss auch nicht immer wissen, wo sich jede Frau, der ich auf Instagram folge, gerade in ihrem Zyklus befindet.
Das stimmt.
Das interessiert mich nicht die Bohne.
Das stimmt, das ist super
so
präsent.
Das finde ich so privat.
Siebter Zyklustag,
ich find,
voll Heißhunger auf Schokolade, ja mach doch.
Nee, das macht doch auch halt die Fresse. Also ich
möchte
will's
das
nicht,
auch
will's
nicht unbedingt
wissen.
Also es stört mich nicht, ich überlese das. Aber
ich finde es eklig. Ich finde es echt eklig. Ich will das nicht hören. Brauche ich nicht.
Naja, sag ja, wir sind
also,
da alt.
Auch wenn man vielleicht offener über diese Themen spricht, muss man es doch nicht allen unter die Nase reiben.
Ich mach das jetzt. Ich schicke dir das immer, oder? Ich schicke dir mal ein kleines Update aus der App.
Welchen Zyklustag du
ja, genau.
gerade findest.
Ich habe keine Ahnung, to be honest. Ich habe komplett keine...
Ich habe ja keinen Zyklus,
ja, genau.
weil ich eine Hormonspirale habe, deswegen...
Ich
Mensch, das sind ja hier richtig Infos aus dem Nähkästchen.
Ja, nee, das machen wir. Wir machen eine Folge.
Ja.
Schluss jetzt.
Okay, tschüss. Nein. Der Hund ist jetzt auch wieder da. Und bringt uns freudig irgendwelche ausgelutschten T-Shirt-Reste.
Ja, das ist mein altes Schlaf-T-Shirt. Er liebt es und er zerkaut es in verschiedenen Phasen. Du kannst nicht mehr erkennen, was es ist, was er da hat.
Ja, nee, lass mal drüber reden.
Ja.
Let's talk about that. Ja, es ist kein schönes Thema.
Ach, na ja.
Aber es hat auch schöne Seiten.
Naja, es geht ja auch nicht. Was ist denn nur?
Das
es geht ja auch
das
nicht
Curry
nur
kommt
um.
Raus.
Nee, ich will so einen Schluck auf so einen latenten, der zwischendurch bricht er sich Bahn.
Oh. Ja, nee, aber ich finde es schon. Ich finde dafür, dass es so gesundheitlich so ein krasser Einschnitt ist im Leben einer Frau, wirklich krass, dass das bisher so unter den Tisch gefallen ist. Und das wird noch nicht mal unterrichtet in den Medizinstudiengängen.
Das
finde
ich total verrückt.
Noch nicht mal in Fachgynäkologie.
Ja, ja.
Und das betrifft aber auch ganz viele andere Fachbereiche. Und es ist kein Lehrthema.
Warum? Spinnen die?
Es gibt ja nur 50% Frauen, du. Was soll's, ne?
Oh Gott.
Ätzend ist das.
Ja.
Aber ich glaube, das wird sich jetzt alles ändern. Da ist wirklich einiges im Gange. Ich glaube, es studieren auch mehr Frauen Medizin als Männer.
Das war, glaube ich, schon immer, also schon lange so.
Ja, aber gerade deswegen.
Ja, aber wenn die Frauen das nicht lernen im Studium, spielt es ja auch keine Rolle, wenn die es dann hinterher auch nicht wissen. Also,
aber die meisten Studentinnen haben wahrscheinlich eine Mutter, die sich gerade im Klimakterium befindet.
Das stimmt.
Da könnte man ja mal drüber nachdenken über das Thema. Naja, okay. Das nur als kleine Vorschau auf das, was
kleiner
da noch kommt.
Kleiner Teaser.
Ja.
Ja, ich bin ja auch immer diejenige, um das abzuschließen, die immer das Fenster aufreißt, wenn alle anderen sagen, es ist so kalt und ich so, Luft. Das
ist der Thorsten aber auch, der hat auch,
der ist vielleicht
der
auch,
hat
auch Hitzewallung
und der ist auch in der Menopause, Perimenopause.
Ich glaube, dass es nicht Peri ist bei mir, aber gut, wie gesagt.
Wieso, was denn sonst?
Ja, weiß ich auch nicht. Mit einem Mang halt.
Ja, das ist doch Peri, Hase.
Ich dachte, Peri ist... Ich dachte... Okay, gut, wir besprechen das noch.
Die Menopause ist der Moment, wo es vorbei ist. Das ist quasi der Abschluss der ganzen Phase. Und alles, was davor ist, ist Peri. Der Weg dahin. Der Weg zur Pause der Menstruationsblutung.
Aber,
zum Ende der Menstruation.
Aber das ist doch dann... Also, okay, verstehe.
Die Menopause ist im Grunde nur ein Moment. Das ist der Moment, wo du 12 Monate lang keine Regelblutung mehr hattest.
Okay.
Und dann ist sicher, dass auch keine mehr kommt. Und dann bist du durch mit dem Thema. Und der Weg dahin nennt sich Perimenopause.
Super.
Und der beginnt bei manchen Frauen schon Ende 30.
Krass. Mhm.
Ist so. Okay.
Wir lernen dazu mehr beim nächsten Mal.
Auf Wiederhören, Anna.
Ja.
Bis bald. War schön mit dir.
Tschüss.
Tschüss.